Herr Hauser, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorken.
Ja, danke schön. Herr Hostel, Afghanistan wird uns möglicherweise eine lange Zeit begleiten. Die Lage dort ist im wahrsten Sinne des Wortes katastrophal. Wer das Land verlassen konnte, hat es auch getan. Aber schauen wir uns an, was die Afghanen selbst dazu sagen. Ein Satz, den man von Afghanen häufig hört, ist es, dass der Westen uns im Stich gelassen haben. In einer Situation, in der wir sie gebraucht hätten, hätten sie die Westler uns im Stich gelassen. Ich würde gerne, Herr Hossel, Ihre Meinung dazu hören.
Ja, wir haben nun, das ist interessant, eine entsprechende Stimme aus der Eliteeinheit, US Marine Corps, von einem Oberstleutnant namens Stuart Scheller, den Sie gerade auch rausgeschmissen haben. Der hat vorgestern auf Facebook eine Videobotschaft gepostet und hat gesagt, was ist denn das hier? Wieso ist eigentlich von unseren Vorgesetzten, sagt eben der Oberstleutnant Stuart Scheller, der ehemalige muss man sagen, dass unsere Vorgesetzten nicht in der Lage sind, mal die Hand hochzuheben und zu sagen, okay, wir haben da Bockmist gemacht. Und er sagt auch konkret, worum es geht. Die hätten die große US-Luftwaffenbasis, die auch schon den Sowjets gedient hat, Bagram bei Kabul, wo ich auch selbst war und habe mir alles angeguckt und habe da gesehen, was da passiert, hätten sie nicht räumen dürfen, bevor nicht alle zigtausend Helfer, Unterstützer und Bedienstete der amerikanischen Besatzungstruppen in Afghanistan aus dem Lande sind, so wie sie es wollten. Das sind immerhin jetzt zigtausende, über 20.000 hat die US-Luftwaffe bisher ausgeflogen und auch mit interessanten Fehlern, die da passiert sind. Und das hätte man von Bagram Airbase in allerschönster Sicherheit machen können. Kein Selbstmordattentäter wäre in der Lage gewesen, auch nur, wie soll man sagen, ein kleines falsches Lüftchen da zu zünden, weil die Luftwaffenbasis eben so gut gesichert ist mit riesigen Gängen und Zäunen und alles ist sprengsicher natürlich. Da wäre überhaupt nichts passiert. In langen Schlangen hätten die Anwärter auf einen Flug sich da aufstellen können, in Sicherheit, hätten vor dem Camp, im Camp, in mehreren Schleusen geprüft werden können, wunderbar. Und das hat man alles einfach weggeschmissen und ist ohne Koordination mit den Afghanen einfach rausgesaust, ja, vor einigen Wochen schon. Alle waren überrascht, sogar die Verbündeten, zack, waren die Amis plötzlich weg, viel schneller, als sie gesagt hatten. Die wollten einfach alles stehen und liegen lassen und da lagen noch Laptops rum und Papiere und dies und das. Und dann sind die Taliban reingegangen, weil schon die ersten Sachen auf dem Markt aufgetaucht sind zum Verkauf. Das ist mal so eine Hintergrundsituation, vollkommen verrückte Entscheidung. Und nachdem es nun tatsächlich 13 tote US-Soldaten gibt, war natürlich dieser und die meisten vom Marine Corps, war eben Oberstleutnant Scheller ziemlich angefasst, das kann man klar sagen. Es gibt auch ungefähr 20 weitere amerikanische Soldaten, wird gerade noch untersucht, warum eigentlich eine Selbstmordbombe, ein Selbstmordjacke so viele US-Soldaten töten kann und so viele weitere dann auch noch verletzen. Da muss ja irgendwie, als ob da eine Party gelaufen wäre sozusagen. Aber es gibt auch 170 tote Afghanen und hunderte Verletzte und unter den Afghanen. Das ist also eine Riesenkatastrophe eigentlich. Wenn sowas in Europa passiert, dann kommt die Europäische Union zusammen. Ja, also das sind so die Größenordnungen da. Und wenn also jetzt ein Afghane sagt, um zu Ihrer Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, man hat uns im Stich gelassen, da kann ich nur sagen, man hat ja nicht Afghanistan im Stich gelassen, sondern die meisten Afghanen sind froh, dass die Ausländer raus sind, sondern man hat tatsächlich alle die im Stich gelassen, die irgendwie mit der Anwesenheit der ausländischen Truppen ihr persönliches Schicksal oder ihre Hoffnungen zumindest verbunden haben. Die wurden jetzt ratzfatz sozusagen einer Täuschung enthoben, ja, enttäuscht, kann man sagen. Und die Täuschung war, dass das, was da gesagt wird, insbesondere natürlich von der stärksten Macht am Boden und in der Luft, das sind die USA, dass das irgendwas mit der Realität zu tun hat. Und dann wird eben zitiert von Anfang des Jahres eine offizielle US-Stimme, ja, dass also die afghanische Armee dann künftig tatsächlich hier an dieser Stelle eine Sache in der Hand halten würde und könnte auch Kabul gegen die Taliban verteidigen. Und dabei sind die so schnell gelaufen, so schnell konnte man gar nicht gucken.
Herr Hossel, bei wem liegt die Schuld für diese dramatische Lage in Afghanistan?
Eindeutig bei der politischen und militärischen Führung der USA. Ich sage die politische Führung zuerst, weil wenn man weiß, und das wussten die USA, wie schwach die afghanische Armee ist und dass das meiste davon einfach geklauter Sold ist. Ja, die afghanische Armee war immer ein Instrument, um richtig viel Geld zu stehlen für alle Beteiligten. Die haben sich immer die Taschen voll gemacht. Die afghanische Armee hatte niemals, zu keinem Zeitpunkt der letzten 20 Jahre, die Stärke, die auf dem Papier stand. Aber die wurde bezahlt, am meisten von den USA. Die haben ja, wie die eine Brown University jetzt inzwischen in einer neuen Studie herausgefunden hat, 2,3 Billionen US-Dollar in Afghanistan aus dem Fenster getreten, kann man nur sagen, ja, geschüttet. Das aus dem Fenster werfen ist ja ein zu schwacher Ausdruck. Und das sind die Tatsachen. Und da gibt es CIA-Briefings über sowas. Es gibt dieses wunderbare Büro SIGAR, Special Inspector General on Afghanistan Recovery, der in den letzten, glaube ich, 6-7 Jahren für über 20 Millionen Dollar gearbeitet hat und hat schonungslos alles aufgedeckt, was da an Müll ist. Ich habe das gelesen, die Washington Post hat ja, wir haben uns darüber unterhalten, nach 3 Jahren Prozessen 2019 angefangen, das Zeug zu veröffentlichen. Und das sind wertvolle Daten. Ich hatte ja schon gesagt, bei Hörstel stand alles zwar schon 2007 genau das im Buch, aber es ist ja toll, wenn die USA irgendwann sogar offiziell in der Lage sind, zuzugeben, was für einen Bockmist sie in Afghanistan eingetütet haben und haben sich selber und die ganze Welt, wie soll man sagen, erfolgreich hinters Licht geführt, weil natürlich nur eine ganz kleine Minderheit von Menschen wirklich beurteilen kann, was da los ist. Und ich natürlich frage mich wirklich, wie viel Korruption eigentlich die Bevölkerung des Westens sich von ihren jammervollen Regierungen noch bieten lassen wollen, bis sie alle mal aus ihren Ämtern jagen, notfalls mit Heugabeln. Ja, das ist ja unglaublich, was hier an Rott und Schrott los ist. Und man kann es eigentlich kaum noch ertragen, dieses dumme Gelüge. Und dann muss die Washington Post jahrelang prozessieren, bis sie an die Tatsachen kommt, ja, als gäbe es keine Parlamente und keine Verfassung und keine Gesetze. Es ist nicht mehr zu halten.
Herr Hostel, offenbar sind die US-Verbündete überhaupt nicht konsultiert. Wie lässt sich das erklären?
Das lässt sich einfach nur mit der gewachsenen Geschichte erklären, dass ja, wie soll man sagen, die Europäische Union auch eine Washingtoner Erfindung ist, um das neue Kolonialreich in Europa besser zu verwalten. Und dass die NATO ja nicht ein, wie soll man sagen, Diskussionskreis ist, sondern da geht es schon nach dem schönen Motto befehlen, hacken, knallen, abtreten und machen, ja. Also hier gibt's nicht viel Mitbestimmung oder sowas. Natürlich versucht man, das politisch alles ein bisschen zu bemänteln und dies und das. Aber ich zitiere einen alten pakistanischen Freund des früheren pakistanischen Präsidenten Musharraf, mit dem ich zusammen war, der die westliche Demokratie als Zeremonie gekennzeichnet hat einmal. Also dass die NATO-Zusammenarbeit ist Zeremonie. Es geht darum, dass die USA das meiste zahlen, die meisten Soldaten und Streitkräfte, Luftwaffe und so weiter, das ganze teure Zeug auf den Tisch stellen und die anderen können ihre Hilfstruppen beisteuern und dann befiehlt Washington. So sieht's eigentlich aus. Frankreich hat das ja lange Jahre nicht mitgemacht, bis zum Präsidenten Sarkozy. Der hat dann als CIA-Agent eine Konstruktion, dass man seine Truppen aus dem NATO-Kommando rausnimmt, die Frankreich ja Jahrzehnte durchgehalten hat, umgedreht, und nun müssen also auch die französischen Truppen gehorchen. So sieht das aus. Und das hat sich so eingebürgert. Und wenn die Amerikaner eben Mist machen, wie in Afghanistan, dann läuft der ganze Laden an die Wand. Und ich hatte ja die freundliche Chance, dieses alles 2009 nachzuprüfen, als ich eben damals mit den ganzen Militärattachés der NATO bei einem weihnachtlichen Teetrinken in der italienischen Botschaft war, auf Einladung des italienischen Militärattachés. Sehr, sehr nettes Treffen, und habe festgestellt, die waren ja sowas von, wie soll man sagen, desillusioniert, erkaltet, hatten sich längst dran gewöhnt, nur noch ihren Job zu machen, weil sie wussten, das geht hier alles, Entschuldigung, in die Hose, das geht schief. Das wussten sie alle. Und das haben sie jahrelang mitgemacht und mitgetragen, und keiner hat drüber geredet. Und wissen Sie, wenn der große Finanzcrash kommt, der überfällig ist, oder sonst irgendwelche Katastrophen, die sich abzeichnen am Horizont und teilweise auch schon deutlich näher gerückt sind als der Horizont, auch dann wird man feststellen, dass alle das wussten, dass keiner von den Oberen beunruhigt ist, während die Völker umeinander laufen und sich an den Kopf fassen, wie sowas sein kann.
Herr Häusel, aber sicherlich liegt eine Teilschuld auch bei Afghanen selbst, bei der Regierung, bei der Bevölkerung, denn sie waren nicht da, das machen sich auch zum Vorwurf die Afghanen, wenn das Land sie brauchte, und sie waren auch nicht bereit, das zu tun, was nötig gewesen wäre. Was halten Sie davon? Teilen Sie das?
Absolut. Natürlich ist das ganz klar, dass man ja die Afghanen nur nicht reinwaschen kann von aller Verantwortung, zumal ja Tausende von Afghanen über ihren ständigen Diebstählen zu Multimillionären geworden sind, mit Großinvestitionen überall auf der Welt. Also das geht natürlich gar nicht. Und nachdem ich mich ja nun im Lande bewegt habe und kenne sozusagen die sehr angenehme, schonungslose Offenheit der Afghanen mit ihrer eigenen Situation. Die haben ja Karzai schon 2004 und 2005 als Bürgermeister von Kabul bezeichnet. Und eine unrühmliche Ashraf Rani, der galt als Hausmeister des Präsidentenpalastes und sowas. So haben die über die Leute geredet. Das heißt, der kleine Mann auf der Straße wusste, was da für ein Misthaufen in Kabul ist und was für ein Missmanagement in der Regierung, und dass alle sich bloß bereichern. Und da ging es ganz ernsthaft einfach darum, gehörst du zu denen, die reicher werden, oder gehörst du zu den Dummen, denen man es aus der Tasche zieht oder das Geld vorenthält, das da sein muss. Die Soldaten wurden schlecht ernährt, die hatten gar keine Munition. Die sind auch nicht feige. Die afghanische Armee ist viel besser sozusagen als ihr Ruf. Aber man muss eben runtergucken, was passiert denn beim einfachen Soldaten. Und der einfache Soldat merkt, ich krieg nichts zu essen und ich habe auch keine genügende Munition. Dass ich mich da hinstelle und riskiere mein Leben, und sie sind ja zu 65.000 Armeeangehörige sind gestorben, ja, in den Kämpfen und sehr häufig eben unter diesem krassen Missmanagement ihrer diebischen Vorgesetzten, das ist schon eine harte Nummer. Also, dass das so ohne Meuterei ging, ich weiß nicht, ob ich das so als Soldat einfach mitgemacht hätte, dass ich weiß, der Bataillonskommandeur oder was auch immer ist ein Dieb und deswegen kann ich mich hier nicht verteidigen und sterbe für gar nichts. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ich mal meine Waffe umdrehe und blase dem ein Loch in den Kopf für das, was da passiert ist. Denn da wird mein Leben riskiert als einfacher afghanischer Soldat für tatsächlich nur die Tasche und das Wohlergehen dieser Leute, wenn sie dann sich vom Acker gemacht haben und haben das Weite gesucht und haben sich dahin begeben, wo ihr Geld ist. Das sind so traurige Dinge und so eklatante Dinge, aber dass man eben auch im Westen darauf nicht eingeht und lässt dann afghanische Verbündete damit hängen, buchstäblich, dass man das korrupteste System, das die Geschichte, die ich kenne, kennt, die Geschichtsschreibung sozusagen, eine abenteuerliche, überdimensionale Korruption, die wir eingerichtet haben, das ist eben auch schon die Schuld beider Seiten. Nicht? Das muss man klar sagen.
Herr Häusel, die erste Folge ist die Anschlagserie auf dem Flughafen von Kabul, wie Sie auch gesagt haben, bei der am vergangenen Donnerstag Dutzende Menschen getötet und Hunderte von weiteren Menschen verletzt wurden. Also wer trägt hier oder wer soll hier dafür verantwortlich gemacht werden?
So, das ist mal klar, dass eine wesentliche Schuld bei der CIA liegt, denn es dreht sich ja eindeutig um ein Attentat von ISK oder IS Khorasan oder wie auch immer man das nennen soll. Und IS ist eben eine, wie soll man sagen, eine Fördereinheit der CIA seit vielen Jahren. Die haben diesen Anschlag gemacht. Aber dann natürlich ist das ja nur der äußere Rahmen davon. Tatsächlich geht eben die Verantwortung sehr, sehr weit. Und da kommt dann der berühmte Oberstleutnant Stuart Scheller wieder zu Wort. Wie kommt es denn, dass eine so komplizierte Situation vorhersehbar entsteht und die USA haben eine absolut absurde Art, damit umzugehen? Ich sage Ihnen nur mal zwei Dinge, die einfach da gegeneinander stehen. Der Joe Biden als US-Präsident stoppt also und blockiert das Konto der Afghanen beim Internationalen Währungsfonds. Da sind immerhin 430 oder 460 Millionen Dollar drauf, sodass die Taliban gar nicht regieren können. Die kommen dahin und haben nichts auf der Hand, außer ihre eigene Art von Finanzierung. Die läuft zum Teil über die Bodenschätze, die sie unter ihre Regie genommen haben. Mit denen haben sie dann den Krieg finanziert. Tolle Geschichte und weit besser als 20 Jahre zuvor. Immerhin, das ist mal die eine Sache. Und dann sind lauter feindliche Akte gegen die Taliban im Gange, zum Beispiel Unruhe im Panjshir und natürlich Zusicherungen der Geheimdienste, den ehemaligen Vizepräsidenten und den Sohn von Ahmad Shah Massoud hier zu fördern, zu unterstützen, auszurüsten und so weiter, sodass die jetzt ein ziemlich großes Mundwerk riskieren. Und dann gleichzeitig geht die Biden-Administration hin und gibt den Taliban Namenslisten von Afghanen, die gerne von den USA aus Kabul ausgeflogen werden, als ob sie denen sozusagen Mordmaterial in die Hand spielen wollten. Da gibt es doch gar keine richtige Vereinbarung, wie mit solchen Namenslisten umgegangen werden soll. Und also wird das natürlich in den westlichen Medien, vor allen Dingen in den USA, unglaublich kritisiert, wie die Biden-Regierung da vorgegangen ist. Das ist mehr als fahrlässig. Eine Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Sarah Wagenknecht, hat das ganz wunderschön formuliert im Bundestag. Die macht ja auch viele gute Dinge. Und die hat eben gesagt, das sei fahrlässige Beihilfe zur Tötung. Eine ganz hervorragende und absolut treffende Formulierung, wie ich meine, sei unser Verhalten da in Afghanistan und dieser Umgang mit den Listen auch. Die Briten, laut Medienberichten, westlichen Medienberichten aus großen Medien, sollen Listen in der Botschaft haben liegen lassen, die dann von den Taliban-Kontrolleuren und Besetzern gefunden worden sind. Einfach so. Mit anderen Worten, ohne irgendeine Absicherung für die Menschen, um die es da geht, hat man solche Listen an die Taliban gegeben. Ich weiß gar nicht genau an wen, das ist alles irgendwie auch gar nicht klar. Es gibt keinerlei Vereinbarung zwischen Taliban und westlichen Ländern oder Washington oder sonst irgendwas, aber es gibt eindeutig eine feindselige US-Politik gegen die Taliban. Das ist meiner Ansicht nach eine üble Intrige, irgendwie durch sein Verhalten dafür zu sorgen, dass die Taliban auf die Idee kommen, ehemalige Unterstützer der US-Armee zu ermorden. Das ist die buchstäbliche Geschichte, um die es hier geht. Und das ist im Grunde der Wahnsinn, der hier passiert. Hätte man mit den Taliban so gesprochen, wie das geht, inzwischen habe ich hier meine eigenen Kanäle benutzt und fange genau diesen Dialog an, dann hätten die Taliban erstmal das Vorfeld des Kabuler Flughafens räumen können. Mit dem guten Argument, Leute, wir haben das mit den amerikanischen Gesprächspartnern hier im Griff. Alle, die raus wollen, kommen raus und die auf den Listen stehen. Wer feststellt, dass er auf den Listen nicht steht, kann sich dann bei seinen jeweiligen Freunden, Briten, Amerikaner, Deutsche oder was auch immer, bewerben und dafür sorgen, dass der Name nachgetragen wird. Und wer auf diesen Listen nicht steht, der kommt auch nicht raus. Punkt, aus, Ende. Dann hätte der Menschenauflauf vor dem Flughafen sofort sich zusammengefaltet zu sehr wenig. Dann wären da vielleicht noch 100 oder 200 Menschen gewesen, völlig verzweifelt, die es gar nicht packen, kommen nicht auf die Liste, kommen sonst auch nicht weiter und so. Und das wäre dann tatsächlich gemeinschaftlich zwischen westlichen Ländern und Taliban zu verabreden gewesen. Das kann man machen, so kann das gehen. Und dann sorgen die Taliban gegen eine Handlinggebühr sozusagen pro Person, $100 oder sowas ähnliches, dafür, dass alle die, die auf der Liste stehen, irgendwo abgeholt werden und sicher zum Flughafen geleitet. Ein sogenannter sicherer Korridor. Wäre alles machbar gewesen. Auch mit den Taliban weiß jeder Amerikaner, wird jeder Geheimdienstler im Westen bestätigen und manche Politiker, die davon Ahnung haben, auch. So, das hat man aber mit Absicht nicht gemacht. Sonst hätte man es ja getan. Es muss ja eine Absicht dahinter stecken, wenn man das Offensichtliche nicht tut. Und das ist hier mein Vorwurf in der Sache.
Herr Holzer, inzwischen sind nun einige tausend Menschen auf der Flucht. Manche haben es geschafft, manche nicht. Ja. Jedenfalls, da hat man nun ein Problem, größeres Problem mit dieser neuen Flüchtlingswelle aus Afghanistan. Ja. Nicht nur die Nachbarländer, sondern auch sehr wahrscheinlich die europäischen und anderen Länder werden damit Probleme haben.
Alle ehemaligen.
Haben es nicht einfach vorausgesehen?
Ja, das ist interessant, nicht wahr? Die Spezialisten in allen diesen Ländern haben das mit Sicherheit vorausgesehen. Das kann man klar sagen. Es ist ja auch, glaube ich, in der NATO kein Geheimnis, was das US-Büro CIGAR von diesem Inspector General herausfindet. Ja, das ist allgemein in der NATO bekannt. So. Jetzt fangen die also an, da intern zu diskutieren. Dann sagt die Politik, lass mal gut sein. Was sollen dann die Militärs machen? Sollen sie den Mann vom Auswärtigen Amt, der ihnen das erzählt, festnehmen? Ich habe in den letzten Tagen sehr praktische Erfahrungen gesammelt, dass eine Ansprechbüro, die sogenannte Hotline des Lagezentrums des deutschen Auswärtigen Amtes, ist, ich will mal sagen, eine vorprofessionelle Möchtegern-Einheit. Ich habe da angerufen, ich habe seit einer Woche keine Antwort und die wissen ganz genau, wer ich bin. Die wissen, dass ich diese Zugänge habe. Schließlich bin ich ja auch Ausbilder oder Coach, wie soll man sagen, am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr gewesen für diesen Fall Afghanistan. Die wissen das ganz genau. Trotzdem antworten sie nicht. Kenne ich schon diesen Unsinn. Das war am Anfang 2001, 2002 genau das Gleiche. Und jetzt aber ist es eben so, ich habe gleichzeitig im Lagezentrum der Bundeswehr angerufen. Auch spannend, die Bundeswehr sagt, ja, Herr Hössl, wir würden ja gern mit Ihnen reden, aber wir dürfen gar nicht. Wir dürfen nicht einen Pieps dazu sagen, Sie müssen im Auswärtigen Amt anrufen. Die Bundeswehr hat an dieser Stelle null Handlungsspielraum. Null. Das ist die Situation. Das heißt, das Auswärtige Amt hört offensichtlich den Bundeswehrkameraden nicht zu, unter denen es einige gibt, die sehr gute Ahnung, Einsicht und Erfahrung auch im Austausch mit den Taliban haben. Schließlich war das Teil meines Unterrichts am Zentrum Innere Führung nach dem schönen alten Motto, redet miteinander. Ja? Und die kennen sich aus, wie man mit Taliban redet und dürfen nicht. Und das Auswärtige Amt macht es nicht und hat einen Mann hingeschickt, wir haben das, glaube ich, kommentiert, den Herrn Potzel, als obersten Verhandlungsführer, der sich zuallererst mal über islamische Kultur im Allgemeinen und die Taliban im Besonderen so negativ ausgelassen hat, dass ich ihn als Außenminister gleich aus dem Dienst entfernt hätte. Der kann dann in irgendeinem historischen Institut die Akten sortieren, aber sowas brauchen wir gar nicht im Auswärtigen Amt. Wir haben 1,3 Milliarden Muslime weltweit, da brauchen wir niemanden im deutschen Auswärtigen Amt, wo wir gute Beziehungen mit vielen islamischen Staaten haben, der den Islam schlecht macht und sich irgendwie despektierlich über die islamische Bewegung äußert. Ist nicht sinnvoll, so jemanden im Amt zu haben. Und das riecht ein bisschen auch, das hat einen rassistischen Unterton, wie der sich ausdrückt, finde ich extrem unangenehm. Und das ist tatsächlich die Lage. Hier ist es also quer zwischen Bundeswehr, es auch steht offen im Spiegel und so weiter, Bundeswehr, militärischer Abschirmdienst, Bundesnachrichtendienst und Auswärtiges Amt sind völlig überkreuzt, schieben sich gegenseitig Vorwürfe zu. Allerdings kann ich nur sagen, das Auswärtige Amt ist betroffen. Und tatsächlich hat es auch schon Reaktionen gegeben. Der bayerische Ministerpräsident Söder möchte gern, dass die CDU an der Bundesregierung bleibt, allerdings ohne den Herrn Heiko Maas als Außenminister im Außenministerium von der SPD.
Herr Hossel, es gibt nun eine Reihe von Problemen innerhalb Afghanistan.
Ja.
Sie haben so ein paar Dinge dazu erwähnt, dass das Geld Afghanistan eingefroren worden ist. Aber nicht nur diese Summe, sondern auch bei der Weltbank hat Afghanistan über 9 Milliarden US-Dollar. Die werden, wie die Verantwortlichen dazu sagen, nicht an Afghanistan geflossen. Also wie kann das Land überhaupt dann regiert werden, ohne Geld, ohne einfach Struktur und nichts? Die Probleme im Lande sind, wie ich meine, wirklich enorm.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Und das nenne ich, also es erinnert mich so ein bisschen an den berühmten Antiterrorkrieg. Und ich habe vor den Bundeswehrsoldaten erklärt, wir führen ja nicht Krieg gegen Terror, wir managen Terror. Was wir machen, ist Terrormanagement. Diesen Begriff habe ich 2006 für meinen Unterricht am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr sozusagen geprägt und habe ihn dann aufgefüllt mit allerhand Angaben, was eigentlich Terrormanagement ist. Auswahl von Terroristen, Unterstützung von Terroristen, logistisch, militärische Ausrüstung und dann noch Expertise und geheime Daten für Anschläge und. Also das ganze Zeug, das jetzt abläuft mit IS zum Beispiel, ist ein typischer Fall von Terrormanagement. Und diese komplette Unordnung in außenpolitischen und außenmilitärischen Geschehen, das sehen wir jetzt auch in Afghanistan. Und da wird absolut absichtlich gemanagt, dass dieses Land ins Chaos fällt. Und wissen Sie, wann wir das letzte Mal hatten, als die Sowjetunion abgezogen ist? Da haben dann die Sowjetunion und der Westen gemeinsam dafür gesorgt, durch ständiges Finanzieren von irgendwelchen Milizen gegeneinander, miteinander, sonst irgendwie, dass das Land auf keinen Fall zur Ruhe kam. Und das funktioniert dann nach dem schönen alten Motto, das ich ja auch leider Gottes bei der Behandlung vieler Themen, die Sie und ich miteinander haben, immer wieder zitieren musste, nämlich Muslime töten Muslime. Das liebste heimliche Hobby Washingtons. Und das ist hier tatsächlich wieder mal aktiv, diese Maxime, dieses Programm. Und es macht mich wütend, das mit anzuschauen, aber inzwischen wehre ich mich, weil ich alles öffentlich mache und die Menschen schätzen das sehr und die Zuschauer und Klickzahlen steigen bei mir. Solange ich darf und kann, werde ich das weitermachen und werde offen informieren. Dieses Interview ist Teil davon und ich bedanke mich für die Chance, die wir hier haben, das offen zu besprechen. Der Westen möchte ganz offensichtlich Afghanistan zu einer Chaoszone basteln, weil der Westen nicht in der Lage war, hier eine vernünftige, faire, menschlich angenehme Ordnung zu schaffen, mit seinen 2,3 Billionen US-Dollar nicht, obwohl man, hätte man das nicht alles klauen lassen, die Afghanen in einen richtig wohlhabenden Staat hätte verwandeln können mit diesem Geld. Das ist ja grotesk. Ich möchte gar nicht wissen, was Deutschland mit 2,3 Billionen Dollar alles anfangen könnte. Aber Afghanistan, das drittärmste Land der Welt oder so ähnlich, kann auf jeden Fall solches Geld fantastisch gebrauchen. Und weil die Afghanen ein kluges, intelligentes, aber eben ganz schlecht ausgebildetes Volk sind, wäre das da sozusagen wie ein Regenguss über der Wüste niedergegangen. Das Land wäre heute blühend in den hintersten Winkel. Niemand müsste mehr Hunger haben. Aber nein, wir wollten ja ein Korruptsystem installieren. Und jetzt installieren wir obendrauf sozusagen wie einen Hohn gegen jede Moral und jede außenpolitische Klugheit noch ein Chaos-System.
Herr Hostel, nun kontrollieren die Taliban über, ich meine, fast 90% des afghanischen Territoriums. Aber wie ich vorhin gesagt habe, Und ja, sie verfügen über kein Mittel, kein Geld. Ja. Und viele Menschen wollen das Land vielleicht auch deshalb verlassen. Wie lässt sich das Land aus der Krise führen?
Das kann doch nur so gehen, Herr Scharogny. Und das Gute ist, aus Ihrem Land ist dieser gute Vorschlag ja seit 20 und zig Jahren auf dem Tisch, dass man sagt, lassen Sie uns doch unsere regionalen Konflikte auch regional lösen. Nachdem nur die USA wirklich über viele Jahrzehnte, über 40 Jahre bewiesen haben, dass sie an der Stelle nicht gut tun, wie wäre es denn, wenn eine Staatengruppe, ich sag mal sowas wie Iran, Pakistan, China, die ehemaligen südsowjetischen Republiken an der Nordgrenze Afghanistans, einschließlich Russland gerne, wenn die sich nun alle zusammentäten in einer großen Konferenz und könnten sagen, wie schaffen wir denn eine Zone der Ruhe und Stabilität in Afghanistan und einigen uns gemeinsam über alle Interessen und schauen, ob wir nicht zusammen auf das Prinzip kommen, dass die Afghanen vor allen Dingen ihr Schicksal selber untereinander bestimmen lernen sollten. Denn wir haben ja in der Vergangenheit, nachdem die Sowjetunion schmählich abgezogen war, ja dieses System gehabt, dass viele Ausländer ihre eigenen Milizen in Afghanistan unterhielten, die sich gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht haben. Das ist ja die Situation gewesen. Das möchte man ja dann vielleicht sinnvollerweise nicht wiederholen, wenn es dann in die Richtung einer echten Lösung gehen soll, wie Sie sehr verdienstvoll jetzt angesprochen haben.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharogny.
Ja, danke schön.